Preis dem Herrn. Ich grüße alle ganz herzlich. Heute ist Sonntag, ein Tag des Herrn, und wir sollten eigentlich am Tag des Herrn ins Haus des Herrn gehen, Gottesdienst feiern. Aber leider ist in unserer Gegend, in unserem Lande, so viel Verbot oder noch verboten. Und wenn, denn wenn es erlaubt wird, ich habe jetzt diese Tage gehört, da darf man gar nicht richtig singen im Gottesdienst, man kann nur die Predigt hören. Aber ihr könnt jetzt über das Internet auch die Predigt hören. Nur nebenbei. So, mein Thema ist hier, wie Gott Menschen verändert. Und ich habe im Mai auch einige gute Themen, und ich lade euch dazu ganz herzlich ein. Den 1. Mai werde ich ein Thema haben: Besiege deine Feinde, besiege deine Ängste. Und wir haben eine gute Botschaft. Heute ist mein Thema also Umbruch. Die Welt ist in einem großen Umbruch, steht vor einem großen Wendepunkt. Man sagt immer wieder, wir verschieben alle Feste, Konferenzen, Fußballspiele, Olympiade wird verschoben von 2020 auf 2021. Aber ich glaube und ich bin habe den Eindruck, dass es auch nichts wird. Denn die Krisen werden immer größer und die Wehen werden immer stärker, bis das große Ereignis stattfinden, was Gott vorgesehen hat. Wir sind in einer Welt des Umbruchs. Aber Gott will die Menschen verändern. Gott liebt die Menschen. Auch in einer Zeit der Pandemie, wo Menschen ja eingeschlossen oder zwangs sind. Wir haben in Berlin noch eigentlich viel Freiheit. Du darfst hier rausgehen, du darfst spazieren gehen. In manchen Gegenden kannst du es gar nicht. Und ich habe gerade beim Herfahren im Radio gehört, in Spanien dürfen die Kinder noch nicht einmal auf die Straße gehen und spielen. Also das ist nichts erlaubt, verstehst du? Manche Regierungen sind ganz stur, warum auch immer. Also die Panik breitet sich aus, die Leute haben Angst. Und Jesus ist gekommen, uns von der Angst zu befreien. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost und seid gelassen. Ich habe die Welt und die ganzen Ängste überwunden. Und die schlimmste Angst ist die Angst vor dem Tod. Die Menschen haben Angst vor dem Tod. Was passiert dann? Ich als Christ habe keine Angst. Ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Und wenn ich diese Erde verlasse, ich weiß, ich habe eine Heimat in der himmlischen Höhe. Lob und Dank. Und dann werde ich mit Jesus wiederkommen. Und ich werde mit Jesus hier regieren auf dieser Welt. Passt auf, was da alles passiert. Was da alles sich ereignen wird in den nächsten Tagen. Der Herr kommt. Das ist die Botschaft. Gott liebt alle Menschen und Gott will noch in dieser letzten Zeit so viele Menschen wie noch nur möglich erreichen. Er will, dass den Menschen geholfen wird, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott gibt niemand auf, bis zuletzt. Solange Atem in einem Menschen ist, gibt Gott Hoffnung und sagt, bei dem kann noch was werden, aus dem wird noch was, so weiter. Und er liebt die Menschen bis zuletzt. Und natürlich, wenn der Mensch tut es, und auch da geht er nicht verloren, er ist in Gottes Hand. Der Mensch ist von Anfang bis zum Schluss in Gottes Hand. Er kommt von Gott und er geht zu Gott. Und der Teufel hat keine Macht, der Teufel hat keine Autorität über die Menschen. Nur nebenbei, Jesus sucht die Verlorenen. Ich habe euch auch neulich gepredigt, Jesus stieg hinab an die untersten Orte der Unterwelt und hat das Totenreich gefangen genommen. So, die Hölle ist geplündert. Die Hölle ist leer. In der Hölle ist nur der Teufel und sein Anhang. Vielleicht ein paar Milliarden Engel, gefallene Engel. Aber sonst, die Seelen, die Jesus geliebt haben und vor allem auch, die Jesus erkauft hat, die sind bei Gott. Und Gott hat seinen Sohn gegeben für alle Menschen. Die an ihn glauben, sollen nicht verloren werden. Gott will, dass den Menschen geholfen wird. Also, Jesus nimmt sich Zeit für den Einzelnen. Das ist die Botschaft, die ich verkündigen möchte und weitergeben möchte. Wer einen Menschen rettet, so sagt man, der rettet eine ganze Welt. Wer einen Menschen was Gutes tut, der tut der ganzen Welt was Gutes. Eine Menschen, deshalb ist eine einzige Seele mehr wert als Gold und Silber in dieser Welt. Wer einen Menschen dient, dient der ganzen Welt. Nur eine Menschen. Wenn ich dir diene oder du mir dienst oder wir uns einander dienen, wir dienen ganze Systemen, ja, der ganzen Familie, der ganzen Sippe und alles, was so dazugehört. Wer einen Menschen umbringt, ist genau das so schlimm, der bringt eine ganze Welt um. Kein hat die halbe Welt getötet damals, sondern es gab damals nur zwei Menschen, Kain und Abel, die halbe Welt getötet. Und du siehst, wenn ein Mensch einen Menschen tötet, tötet er den Vater, die Mutter, was weiß ich, die ganze Sippe, Großeltern, die ganze Familie wird ausgelöscht. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Wenn wir das einmal begreifen und begriffen haben, dann wissen wir, Gott will, dass den Menschen geholfen wird, dass der Mensch gerettet wird, dass der Mensch selig wird. Die Seele kann ohne der Welt existieren. Also, die Seele kann ohne der Welt existieren. Aber die Welt kann nicht ohne der Seele existieren. Und eine Seele, ja, wenn eine Seele verstorben ist, eine Seele bei Gott ist und so weiter, und eine Seele bankrott ist, eine Seele kann noch einmal sich aufraffen und sagen, jetzt machen wir was ganz Neues. Ich denke nur mit Hiob. Als der Hiob aufstand aus seinem Schutt und auf seiner Asche, hat er gesagt, Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, das bin ich und das ist der Herr. Und dann machen wir was Neues. Wir machen was Neues. Wir fangen von vorne wieder an mit Null, was, wie auch immer. Gott verändert von innen nach außen und die Welt, das System, in dem wir hier leben, versucht die Menschen von außen nach innen zu verändern. So wie die Deutschen auch sind. Die Deutschen bauen Autos von außen nach innen, außen, Picobello, wunderbar und so weiter. Und im Auto dann, da musst du sogar Lenkrad kaufen und womöglich. Die Franzosen sind ganz anders, die bauen von innen nach außen. Außen sind sie manchmal so hässlich. Ich habe zeitlang ein Citroën gefahren, das war gar nicht so schön äußerlich, dieser Wagen. Aber innerlich so ein Komfort. Und so viel Komfort habe ich noch nie in meinem Auto gehabt, wie gerade in diesem Citroën. So, die Franzosen bauen von innen nach außen und die Deutschen bauen von außen nach innen. Was ist jetzt besser? Lieber fahre ich mit Komfort und fahre bequem und lebe bequem und habe ein schönes Leben. Und deshalb, dir geht das so, wie es deiner Seele geht. Geht es deiner Seele gut? Geht es deiner Umgebung gut? Geht es deinem Leben gut? Wie auch immer. Die Seele kann ohne der Welt existieren. Gott verändert also von innen nach außen. Und deshalb auch die Erlösung passiert innen im Geist. Wir werden im Geist erlöst. In unseren Gedanken, gestern war das Thema von den Gedanken, Gott verändert das Leben. Und wenn Gott ein Leben, Menschenleben verändert, verändert eine ganze Familie. Er löst, weißt du, du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Gott verändert ganze Völker durch einen einzigen Menschen. Ich denke nur an diesen Kämmerer aus Äthiopien, als der Philippus ihn zum Herrn führte. Durch ihn ist das ganze äthiopische Volk zu Christus gekommen, zum Glauben gekommen. Ein Einzelner kommt nach Hause und erzählt, mir ist Gott begegnet. Und was, der ist ein Brandstifter. Er bringt diesen Virus nach Hause. Christus-Virus, Jesus-Virus. Ja, wir haben auch Viren. Wir sind geimpft worden von Jesus, vom Heiligen Geist. Und wir haben Frieden und Freude, was auch immer ist. Der Teufel versucht, eine neue Rasse zu züchten. Das erleben wir gerade jetzt. Bei den kleinen Kindern fängt das schon an, dass die Kinder nicht auf der Straße dürfen, nicht am Sandkasten dürfen. Aber die Fußballspieler, die dürfen, auch wenn sie Geisterspiele spielen dürfen, aber die dürfen noch spielen auf dem Rasen. Aber die Kinder dürfen nicht einmal im Sandkasten spielen. Warum? Weil es um Geld geht. Die Fußballspieler da, die verdienen da über die Fernsehtanten und was auch immer ist, die verdienen was. Es geht ums Geld. Heutzutage geht es in der ganzen Welt, im ganzen System nur ums Geld. Egal was da passiert, immer ums Geld. Aber pass auf, das dicke Ende kommt noch. Bald geht das Geld aus und was macht man dann? Ja, Plastik. Oder was weiß ich, auch nur noch Zahlen, verstehst du? Es wird vielleicht das Bargeld abgeschafft werden. Der Tag wird kommen. Auf das arbeitet auch alles hin. Wenn ich einkaufe, dann fragen sie mal, wollen sie bar oder mit Karte zahlen? Die Leute wollen schon, ich habe neulich gesehen, für 4 Euro zahlen sie mit Karte. Also alles nur Kartenzahlung. Die Leute werden angewöhnt, angeleitet, anerzogen. Wir gehen in eine ganz bestimmte Richtung, was auch immer ist. Lasst uns das stehen. Wir wissen, wir haben den Herrn Jesus Christus in uns und der in uns ist, der wird uns bewahren vor schlimmen Sachen. Er wird uns durchbringen. Er wird uns versorgen, auch übernatürlich. Warte mal ab, wir werden übernatürlich versorgt. Gott verändert ganze Landstriche, ganze Völker. Der Teufel versucht, eine neue Rasse zu züchten. Das hat er schon anfangs versucht, vor der Sintflut, da kamen die Dämonen, die haben sich unter den Menschen vermischt und da kam ein Riesen zustande und Gott musste die vernichten. Immer wenn Geister sich mit Menschen vermischen, nicht der Heilige Geist, sondern die Geister, Dämonen, gefallene Geister, dann werden Riesen, werden abnormale Menschen gezüchtet und so weiter. Und wir sind jetzt auch in einer Phase, wo alles abnormal ist. Und dann kam Noah und Gott hatte Noah erwählt. Noah fand Gnade bei Gott. Halleluja. Das ist für mich was Wunderbares. Gott verändert Menschen. Noah fand Gnade bei Gott. Und wenn du und wenn wir bei Gott Gnade finden, dann wohl uns. Als die Menschen Gott stürmen wollten, damals mit dem Turm zu Babel, dann erwählte sich Gott einen Abraham in Ur in Chaldea. Gerade aus dieser Gegend kam dieser Abraham. Weißt du, Gott sagte, ich fange mit einem einzigen Mann Weltgeschichte, Heilsgeschichte, Offenbarungsgeschichte, welche Geschichte auch immer. Gott fing mit Abraham was ganz Neues. Und die Turmgeschichte, diese Turmbau GmbH und Co. KG ist pleite gegangen. Ja, die konnten es nicht ausführen. Die haben sich einander nicht mehr verstanden. Und ich sage eins, auch was hier in dieser Welt kommt, die Menschen werden sich nicht mehr verstehen. Die Amerikaner werden die Chinesen nicht mehr verstehen. Die Deutschen werden die Franzosen nicht mehr verstehen. Also die ganzen Verbrüderungen, die werden aufhören. Und wir sehen jetzt schon, zanken sich die Leute. Und es geht immer nur ums Geld. Immer nur ums Geld. So, mit Abraham beginnt Gott eine ganz neue Geschichte. Gott macht aus dem Chaos, Kosmos eine neue Schöpfung. Damals, ganz am Anfang, als Gott schuf und sagte, Adam, du sollst die Erde bebauen und du sollst die Erde bepflanzen und du sollst den Garten bewachen. Gott hat dem Adam einen Auftrag gegeben. Aber dieser liebe Adam, dieser Urgroßvater und seine Gemahlin, die haben versagt und Gott hat was Neues angefangen. Gott hat dann den See erwählt und so weiter. Und Gott geht eine ganz neue Linie. Gott erwählt sich Menschen und mit den Menschen macht er eine neue Geschichte. Und er hat dich erwählt, dass du hier heute sitzt und dass du im Gottesdienst bist und Gott lobst und preist und anbetest. Das ist Gnade. Noah fand Gnade bei Gott. Auch wenn er in der Quarantäne musste mal für 150 Tage oder 300 Tage insgesamt, verstehst du, nichts anderes gehabt, als nur ein Loch im Dach und den offenen Himmel und mehr hat er nicht gehabt und mehr brauchst auch nicht. Wenn du in der göttlichen Quarantäne sitzt, du brauchst nicht mehr. So schau dir Noah an. Gott hat mit Noah Geschichte gemacht, mit 8 Leuten, die gerettet worden sind, begann die ganze Menschheit und mittlerweile haben wir fast 8 Milliarden Menschen. Ja, mit 8 Leuten fing das alles an. Gott macht Geschichte mit jedem Einzelnen, auch mit uns. Und ich bin Gott dankbar, dass er mit mir Geschichte macht und er benutzt auch dich, um Geschichten zu machen. Du solltest Geschichte schreiben. Einfach die neue Geschichte in deiner Umgebung, in deiner Familie. Als Gott ein Volk wollte, hat er sich den Abraham erwählt. Ja, hat er. Und dann den Jakob. Und der Jakob sorgte, dass die Familie Gottes groß wird. Er zeugte gleich 12 Söhne und ein paar Töchter. Also Gott sorgt dafür, dass die Familie wächst, dass die Familie größer wird. Gott sorgt für die Entwicklung. Verzweifle nicht. Vielleicht sagst du, oh mein lieber Herr, ich bin ganz allein übrig geblieben. In meiner Straße kenne ich keinen einzigen Christen. Oder wie viele Gläubige gibt es? Zeitlang habe ich so gedacht, als ich so die Christen beobachtete und anschaute, wer ist richtig gläubig, wer steht richtig zu Gott, wer wandelt so im Geist und im Glauben. Und am Schluss habe ich gesehen, Mensch, du bist allein, nur allein übrig. Du bist allein übrig. Wo sind die ganzen Gläubigen, die aufs Ganze gehen, die alles in die Waagschale werfen? Komm ich um, so komme ich um. Die für Gott leben, es gibt ganz wenige. Die kannst du an einer Hand abzählen, wenn es überhaupt. Da reichen schon ein paar Finger. Und dann ist dieser Elia, der ist auch verzweifelt damals. Er sagt, oh Gott, ich bin in dieser ganzen Zeit da, wo dieser Ahab da wütet und gegen Gott rebelliert und diese Baalspriester, diese Isebel, diese Baalspriester hier nach Israel holt. Ach, ich bin allein übrig geblieben. Er ist verzweifelt. Und weißt du, was der liebe Gott sagt? Elia, verzweifle nicht. Ich habe noch 7000 Männer, wahrscheinlich auch Frauen auch, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Ich habe noch 7000 Menschen, die ihre Knie nicht gebeugt haben, ja, vor dem Götzen Baal und die nicht kapituliert haben. Gott hat auch hier in unserer Gesellschaft, und du wirst merken, Gott hat Menschen, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Vielleicht ganz andere Menschen, von denen du gar nicht denkst. Anarchisten, Kommunisten, was weiß ich, welche Leute aus welcher Region. Ich bin eigentlich froh. Gestern sind so viele Leute auf der Straße gegangen und haben demonstriert gegen diese Vergewaltigung der Menschen in unserem Staat. In Israel gingen gestern 1000 Leute auf der Straße und demonstrierten, obwohl die Regierung es nicht erlaubte. Die scheren sich nicht mehr nach der Regierung. Und der Tag wird kommen, wo die Menschen nicht mehr nach dieser Regierung fragen wird. Denn es wird ein anderer König regieren. Glaub mir das. Und das wird Jesus Christus sein. Und er wird ohne einem Zepter regieren, sondern in Liebe wird er regieren, die Welt. Und die Welt sehnt sich nach Liebe, nach Verständnis, nach Akzeptanz. Und sie wollen Freiheit haben. Und ich bin auch für die Freiheit und ich kämpfe für die Freiheit. Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit. Und die werde ich nicht nachgeben. Und ich werde protestieren, so gut ich kann. Und Gott benutzt Menschen als Protestanten. Halleluja. Ich bin ein Protestant. Ich protestiere. Gott will hier die Menschen erlösen, die Menschen in Freiheit bringen. Und ich bin Gott dankbar für die ganzen Väter, meine Vorfahren, wo auch immer. Die Waldenser, die Hugenotten, die Mennoniten, die einfach für ihren Glauben gestanden sind, die ganzen Wiedertäufer, die in den Tod gegangen sind, die haben gesagt, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir taufen. Auch wenn der Luther geschimpft hat und einfach gesagt haben, die Wiedertäufer sollen ersäuft werden. Man schert sich nicht mehr um die Politiker und schert sich nicht mehr um die Kirchenfürsten. Man sagt, Herr, was sollen wir tun? Was ist dein Wille? Und man muss Gott mehr gehorchen, wenn es um Glauben geht, ums Gebet geht, um die Andacht geht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott verändert Menschen. Ein Einzelner macht manchmal so einen großen Unterschied. Ein Einzelner, ein einziger Mensch, wo du auch bist. Gott will die Menschen segnen. Und Gott will, dass wir die Welt erreichen von einem Ende zum anderen der Erde, von den Enden der Erde. Das ist Gottes Wille, dass wir alles erfüllen mit der Herrlichkeit Gottes. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir das benutzen dürfen, gerade das Internet benutzen dürfen. Wir wollen die Enden der Erde erreichen. Von hier bis Vladivostok, von hier bis, was weiß ich, unten in Portugal irgendwo bis ans Ende Europas. Wir wollen die Menschen erreichen. Und wir erreichen, Gott sei Dank. Und wir wollen die Enden dieser Erde einnehmen. Das ist unsere Berufung. Nicht nur zu sagen, lieber Heiland, danke dir, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du auch in Ewigkeit. Verstehst du, dass wir etwas runterleiten? Nein, wir sollen das Land einnehmen. Das Land einnehmen. Nimm ein das gute Land. Die Erde ist gut. Nur der Mensch, der sündige Mensch, der gottlose Mensch hat es versaut und verdorben. Und wir sollen die Erde einnehmen. Und an diesem Tag heute, vor 36 Jahren, da brannte ein Kraftwerk in der Ukraine, Tschernobyl. Wir gedenken an diesem Tag. Weißt du, damals brach die große Sowjetunion zusammen. Und dann, ich denke nur an Gorbatschow, wer plötzlich da im Fernsehen ankündigt, Gott helfe uns, dieses Unglück zu schützen oder zum Stillstand zu bringen. Und da brachte, das war die Stunde, wo die Sowjetunion zusammenbrach. Und jetzt, nach 36 Jahren, haben wir ein anderes Virus, eine andere Strahlung, wie die auch immer zustande gekommen ist, spielt keine Rolle. Aber Gott redet. Gott zerbricht den kommunistischen Kapitalismus und Materialismus und den kapitalistischen Materialismus. Gott zerbricht diese Reiche, Ost und West. Und in meiner Bibel hat Gott uns mal gesagt, und als wir nach Berlin zogen, deshalb habe ich auch dieses komische Kreuz, was manche Leute nicht verstehen, die sagen, was soll das bedeuten? Gott hat mir einfach gezeigt, Gott will Jubel schaffen in Ost und West. Die Enden der Erde sollen das Evangelium hören. Und ich bin Gott dankbar, dass ich nicht der Einzige bin, der an Weltevangelisation glaubt und etwas für die Weltevangelisation tun. Jesus sagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Und wer glaubt, wird selig werden. Und ich freue mich über so viele Menschen, die selig werden. Ich bin Gott dankbar, dass ich als junger Pastor in Stuttgart ein Studio hatte und wir haben Radiosendungen gemacht, vor allem über Radio Luxemburg und Radio Ibra, dass wir bis nach Vladivostok die Predigten gesendet haben. Zwar in Deutsch, aber es gibt überall auf der Welt Russlanddeutsche, die vom Stalin da verschleppt worden sind. Und wir haben Post bekommen von Vladivostok aus ganz Russland. Und als ich mal Russland mal bereiste, in Sibirien war, dann sagten, wir haben eure Predigten gehört. Und die Predigten haben uns so viel Kraft gegeben. Verstehst du? Die Predigten hier im Westen, die wir hier hatten, die Gläubigen haben das finanziert, mit unterstützt und wir durften diese Arbeit tun. Und das Gleiche machen wir jetzt mit Internet. Wenn ein Mensch das Evangelium hört und das Evangelium begreift und es tut, dann gibt es eine Lawine, eine Kettenreaktion, wie beim Tschernobyl, verstehst du? Eine Kettenreaktion. Und wir sollen die einsamsten Winkel, die entlegensten Winkel der Erde erreichen. Und ich bin begeistert. Ja, da kriege ich Post von allen möglichen Gegenden. Am meisten habe ich mich gefreut, dass ich dann Post von einem bekam aus Mauritius. Zuerst muss ich gucken, wo ist Mauritius überhaupt, verstehst du? Und dann, ich höre schon 4 Jahre deine Predigten. Muss vorstellen, 4 Jahre hört der Mann regelmäßig meine Predigten in Deutsch. Der ist dort ausgewandert, hat ein Geschäft und was weiß ich, er ist dort. Oder ich kriege hier jetzt immer wieder Post von Leuten, die in Spanien in der Quarantäne sitzen, die sind im Urlaub ausgefahren und können jetzt noch nicht nach Hause kommen, wie auch immer. Und die sagen, oh, deine Predigten, die geben uns so viel Kraft hier in der Einsamkeit, in den Bergen irgendwo in Spanien. Bis an den Enden der Erde haben wir den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Gott hat uns das Erbe der Nationen anvertraut. Wir sollen hineingehen in die Nationen, nicht scheuen. Mutig sein, kühn sein. Und dort, wo die Sonne im Meer versinkt, wo das Eis, das Wasser und so weiter gefrieren lässt, da wo viele Menschen vielleicht im Dornröschenschlaf schlafen, da dürfen wir das Evangelium predigen. Geht hin in alle Welt. Gott will, dass wir die Unerreichten erreichen. Und gerade das ist jetzt die Möglichkeit. So viele Menschen, die haben nicht kapiert, verstehst du? Ja, bei uns ist alles in Ordnung. Wir, prima. Nein, wir sind am Wendepunkt der Geschichte. Die Wehen beginnen, da bahnt sich was Neues an. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und wir sollen jetzt mitarbeiten. Und als ich vor Jahren in Indien war, in Bangalore, einer Stadt, wo ja eigentlich der Höhepunkt ist, fast wie Silicon Valley in Amerika, dort sind die ganzen Internetleute, von dort kommen die ganzen Programme, die wir hier verwenden, die ganzen Apps und so weiter, die werden in Bangalore geschrieben und dort predige ich und dann mache ich Altarruf und ja, da kommen etwa 300-400 Leute nach vorne und dann frage, was seid ihr von Beruf? Denn die sahen ganz anders aus, wie die armen indischen Leute, sondern die waren gebildet, die sahen sehr gebildet aus. Und dann fragte ich, was bist du vom Beruf, was bist du vom Beruf, was bist du vom Beruf? Das waren alles Internetfachleute. Oh, ich dachte, lieber Gott, wo bin ich hingeraten? Bei lauter Internetleuten. Und dann hat Gott eine Salbung mir geschenkt, dass ich für diese Leute beten durfte, prophezeien durfte, dass ich sie ermutigen durfte, trag das Evangelium bis an den Enden der Welt. Und das machen sie. Wenn du hier einen Anruf kriegst, irgendwas verkauft wird und so weiter, da rufen sie aus Bangalore dich an. Verstehst du? Das ist nicht hier um die Ecke irgendwo ein Internetcafé, nein, die rufen dich von Bangalore an, aus Indien. Die üben, lernen Deutsch, die verstehen die Sprache, verstehst auch Englisch ist die internationale Sprache. Und diese Programmleute, die helfen dir, in dein Programm hineinzukommen und zu arbeiten. Und diese Leute sind alle dort. Ich war erstaunt und habe die Leute gesegnet. Ich habe so die Salbung gespürt. Ich habe gesagt, Leute, macht euren Beruf zu einer Berufung. Macht euren Beruf zu einer Berufung. Und da denke ich nur, als ich dann nachher von den Leuten mich verabschiedet habe, ja, wir arbeiten an Programmen, wie wir das Evangelium am schnellsten, am einfachsten weitergeben können, neben unserem Beruf, neben unseren Aufgaben, was wir sowieso machen. Gott gab dort mächtige Zusagen für diese Männer und Frauen und er wollte sie benutzen bis zu den Enden der Erde. Halleluja. Bis zu den Enden der Erde. Und ich bin dankbar. Irgendwo läuft jemand, wo einfach von mir, von meinen Botschaften inspiriert ist. Ich denke nur, hier, als wir noch die große Kirche hatten, da bekehrten sich ein paar Olympia-Leute, also Leute, die Olympia-Goldmedaillen haben, Weltmeister waren, Europameister waren, was weiß ich. Ich denke nur an Ralf Schumann. Ja, er bekehrt sich, er hat Goldmedaillen gewonnen für DDR damals, gibt sein Leben Jesus und bekehrt sich. Und dann sagt sie, guck mal, wir sind gar nicht verheiratet. Bruder Matthäus, das würdest du uns trauen. Da habe ich sie getraut, den Ralf. Und dann habe ich noch ein paar andere noch getraut. Gleichzeitig auch solche Olympia-Experten, Goldmedaillenträger, Andreas Wecker, der ja auch ein Weltmeister war in vielen Bereichen in der DDR als Sportler, habe ich getraut. Und Ralf Schumann hat sein Leben Jesus gegeben. Andreas Wecker hat sein Leben Jesus gegeben. Nur zwei Beispiele von vielen Beispielen, die ich zum Herrn führen konnte. Nur als Beispiel. Da komme ich abends nach Hause. Will mich ein bisschen ausspannen, setze mich im Sessel, schalte meinen Fernseher ein und da ist Musik, Jazzmusik und da kommentiert Ralf Schumann. Und dann erzählte, ich war so fasziniert, er erzählte und sagte, also ich bin so für Musik begeistert, Musik erfüllt mein Leben, jetzt bin ich zu Hause und ich moderiere noch nebenbei, neben meinem Sportstudio und so weiter, Musik. Und dann erzählte weiter, ja, wie er sich bekehrt hat und plaudert von Jesus und dann sagt, ich liebe jemanden ganz besonders und das ist nicht meine Frau und das ist nicht mein Sport und das ist auch nicht die Musik, das ist Jesus. Und dann guck mal, vor Millionen Publikum gibt es sein Zeugnis, vor Millionen Publikum, das könnte ich nicht. Aber das macht jemand anders. Weißt du, unsere Kinder, Kindeskinder, das sind meine geistlichen Kinder, die dann das Evangelium weitertragen. Oder ich denke nur an Andreas Wecker, der gibt voller Begeisterung, was es auch immer ist, ich lasse es dahingestellt. Er gibt seine Goldmedaillen, verkauft in EB, verstehst du, für ein paar tausend Euro. Und er gibt dem Olympischen Komitee die zurück, die wollen das nicht haben. Dann sagt er, dann verkaufe ich es einfach. Verstehst du, dann seine Goldmedaillen verkauft. Und da gab es ein Spektakel, vielleicht habt ihr das mitbekriegt. Ein Spektakel. Andreas Wecker wirft seine Olympia-Goldmedaillen weg und er hält nichts davon und so weiter. Er hat Jesus gefunden, er ist in eine Sekte geraten. Lass doch die Leute schwätzen, was sie wollen. Aber sie konnten nicht verhindern, das zu sein, was er war. Er hat seinen Frieden gefunden mit Gott, hat Schulden gehabt bis über die Ohren und Gott hat ihm geholfen. Ich weiß noch wie heute, da besuche ich ihn in Wandlitz. Wir beten, da finanzielle Probleme und beim Beten sagt mir der Herr, verkaufe alles, was du unter dem Bett hast. Ich wusste gar nicht, was er unter dem Bett hat. Verkaufe alles, was du unter dem Bett hast. Kameras, Uhren und so weiter. Und das hat er verkauft, hat ein Stück weit seine Schulden abgezahlt, aber es hat nicht gereicht. Dann fliegt er in der Schweiz, irgendetwas will er da tun oder etwas machen. Und dann sitzt er neben einem Mann. Dann sagt sie, sind Sie nicht der Andreas Wecker? Ja, ich habe gehört, Sie haben Ihre Goldmedaille aufgegeben. Sie wollen das nicht mehr haben, aus welchen Gründen auch immer. Geht es Ihnen gut? Sind Sie zufrieden? Was fehlt Ihnen? Brauchen Sie irgendwo Hilfe? Dann sagte er, ja, ich muss gucken, wie ich meine Schulden bezahle für mein Heim, für mein Haus. Dann sagte er, was schulden Sie? Ich glaube, 100.000 Euro oder so, etwas war zwischen 100 und 200.000 Euro. Der Mann bezahlt ihm die Schulden, kommt dann nach Hause, Jubel gibt Zeugnis, Gott ist gut, Gott hat meine Schulden bezahlt. Wenn du Gott treu bist, Gott bezahlt deine Schulden, was auch immer ist. Du hast sie gehört, verstehst du? Gott kann unser Schicksal wenden, aber wir müssen zuerst mal auch etwas tun. Verkaufe alles, was in deinem Bett ist. Ja? Verstehst du? Verkaufe alles. Und da waren auch die Goldmedaillen, da war alles noch, was dort unten war. Und ich höre, und ich bin begeistert, wenn der Heilige Geist weiter wirkt, weiter Menschen verändert, weiter sein Reich baut. Dann war er auf der Bibelschule, dieser Andreas Wecker. Reinhard Bonk hat ihn finanziert, dass er dort auch Gottes Wort studiert und hat Hoffnungen in ihn gesetzt, dass er das Evangelium mal predigt. Nicht nur Sport und überall Sport vorführt und Goldmedaillen da präsentiert, was ich alles erreicht habe. Nein, er soll bezeugen, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und jetzt ist er irgendwo in Los Angeles. Gott segne ihn. Verstehst? Jeder hat seinen Weg. Und Gott gebraucht jedem auf seinen Weg, auf seine Art, auf seine Weise, mit seinen Gaben, mit seinen Talenten. Gott verändert Menschen. Das ist meine Botschaft. Wir sind nur Werkzeuge. Ich bin nur ein Instrument seiner Gnade. Ich bin so ein Arbeitsgerät. Vielleicht bin ich mal Hammer, mal Säge, mal ein Schraubenzieher. Ich weiß nicht. Gott benutzt, ich kann nicht sagen, Meister, mach das mit mir und das mit mir. Er ist Meister und er weiß, zu welcher Situation, für welche Aufgabe, welches Werkzeug nötig ist. Ich bin nur ein Hilfsmittel, nur ein Diener. Der eine sät, der andere behackt, der andere bejätet und so weiter. Wachstum und Gedeihen gibt uns der Herr. Gott verändert Menschen, ist meine Botschaft. Und ich bezeuge das Evangelium. Mehr kann ich auch nicht. Und der Heilige Geist macht in 5 Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahren knochenharter Arbeit machen kann, das macht der Heilige Geist. Und ich muss mich gar nicht so anstrengen. Das macht der Herr. Der Herr gibt das Wollen und der Herr gibt das Vollbringen. Der Herr öffnet die Ohren, der Herr öffnet die Augen, der Herr öffnet das Herz. Ich denke nur, als Paulus dann nach Philippi kam, der war resigniert und mutlos, sagte, guck mal, ich habe geträumt, Gott hat mir eine Vision gegeben, dieser mazedonische Mann winkt, komm herüber, komm herüber, komm herüber und hilf uns. Und jetzt sind wir hier. Lauter Weiber, Entschuldigung, Schwestern. Verstehst du aber? Lauter Frauen. Denn da gab es keine gläubige Juden, keine Synagoge. Die haben nicht einmal 10 Männer gehabt, um eine Synagoge zu gründen. So lauter Frauen. Und dann denkt er da, also wenn es hier keine Synagoge gibt, wo treffe ich ein paar gläubige Juden? Am Wasser. Und da kommen die Frauen zum Beten am Wasser. Und da predigt Paulus diesen Leuten, erzählt, warum er hier ist, warum wie Gott ihn rübergeführt hat. Und plötzlich der Herr tat der Lydia das Herz auf. Der Herr tat der Lydia das Herz auf. Und das ist doch fantastisch. Und durch diese Lydia ist so viel entstanden nachher. Sogar die Gemeinde. Aber Paulus kam ja ins Gefängnis deswegen. Verstehst du? Wenn er das alles gewusst hätte, was alles blüht, wenn er Gott gehorcht. Und gut, dass du nicht alles weißt, was dir blüht, wenn du dem Herrn Jesus gehorchst, der dich vom Heiligen Geist leiten lässt. Der mazedonische Mann, das war der Gefängniswärter. Ha! Der Gefängniswärter. Das war der einzige Mann, der dort in Philippi sich bekehrt hat. Ja, du und dein ganzes Haus. Gut, dass du nicht alles weißt. Aber das Schöne war dabei auch, der Lukas war in dieser Reisegruppe mit Paulus zusammen in Philippi. Da findet er die Lydia und heiratet die Lydia. Und ja, und dann lebt er mit ihr zusammen, dieser Dr. Lukas. Das ist, wie Gott manchmal führt. Und die sind zeitlang ein Segen gewesen. Dann, was weiß ich, später finden wir den Lukas wieder. Aber zeitlang schreibt er keine Apostelgeschichte mehr als solches, sondern so umschreibt er von dem, was er gehört hat. Aber dann, und wie schreibt er dann nachher weiter? Später, als er wieder zurückkommt und wieder mit Paulus reist. Du siehst, Gott arbeitet. Da vermählt man sich mit jemandem, dann verbindet man sich mit jemandem, da geht man irgendwelche Beziehungen ein. Gott wirkt. Er gibt das Wollen und er gibt das Verstehen, das Begreifen und so weiter, dass du das begreifst. Was machen wir? Wir sehen einfach, Wachstum und Gedeihen liegt in Gottes Hand. Gott selbst, ja, schreibt die Menschheitsgeschichte im natürlichen wie übernatürlichen Bereich. Der Herr macht selbst. Er wird seinen Engeln befehlen, heißt es in meiner Bibel, die Siegel zu öffnen. Und was jetzt passiert ist, ist eine Zornschale ausgegossen worden. Ich denke nur, lies mal Offenbarung 9, Vers 5. Und ich kann dir ganz schriftlich sagen, manche Leute machen sich lustig und glauben es nicht, aber für mich wird diese ganze Pandemie 5 glatte Monate gehen. Dann kommt was anders. Dann kommt das zweite Weh. Eine kleine Pause wird dazwischen sein, Verschnaufpause. Gott gibt immer Verschnaufpausen, damit man Atem holen kann, damit Menschen Buße tun können, damit Menschen sich besinnen können. Eine Atempause, dann kommt wieder das zweite Weh. Pass auf, was da kommt. Und weißt du, was Gott mir diese Tage gesagt hat? 2020 dieses Jahr, das wird ja alles ist in Wasser gefallen. Dein Urlaub ist in Wasser gefallen, Olympiade ist in Wasser gefallen, die ganzen Fußballspiele sind ins Wasser gefallen, alles ist ins Wasser gefallen. Und so weiter. Gar nichts mehr geschäftsläuft. Und alle hoffen jetzt auf Jahr 2021. Auch das wird ins Wasser fallen. Schreib auf, schreib das Datum von heute auf und kannst mich nachtesten und kannst prüfen, wird das so sein oder wird das nicht so sein. Auch das, was 2021 sein wird, wird nicht mehr so sein, wie es vorgesehen war, wie du geplant hast. Es kommt alles ganz anders. Viele Firmen, viele Politiker, viele Regierungen wird es gar nicht mehr geben. Da wirst du staunen, wo sind sie geblieben? Ja, die haben sich in Luft aufgelöst. Gott befiehlt seinen Engeln. Und es geschieht nicht durch Heer und nicht durch Gras, sondern durch meinen Geist. Auch was hier jetzt passiert. Manche Leute denken, die Chinesen haben da was in die Welt gesetzt. Nein, Gott hat es zugelassen. Und wenn Gott zulässt, kannst du nicht blockieren. Da konnten die Russen auch nicht damals die Sowjetunion Tschernobyl stoppen und aufhalten. Ach, was haben die getan? Die haben Hunderttausende von Leuten geopfert. Und die konnten dieses Chaos nicht aufhalten. Ganz Europa ist mit radioaktiv verseucht gewesen. Und jetzt, und was passiert jetzt? Das ist auch wieder merkwürdig. Dort brennen jetzt die Wälder. Und man hat festgestellt, in Norwegen ist die Radioaktivität gestiegen. Und wer weiß, bei uns erzählt man das gar nicht. Verstehst du, uns erzählt man gar nicht. Weißt du, da wird vieles unterdrückt, fällt unter dem Tisch. Es ist nicht zum Lachen. Es ist zum Heulen. Wir sind an einem Wendepunkt. Was soll ich machen? Gott lenkt die Menschenherzen wie Wasserbäche. Gott lenkt die Politiker. Gott verändert die Situation. In Sprüche 21, Vers 1 lese ich, wie man Wasser durch Kanäle leitet, so lenkt der Herr die Gedanken der Könige, der Regierungen, wohin er will. So wie man Wasser lenkt. Oder eine andere Übersetzung sagt, der Herr lenkt die Menschenherzen wie Wasserbäche. Aber richtig heißt es Kanäle. Gott verändert durch Leid die ganze Welt, durch Umstände, durch Schwierigkeiten, durch Probleme. Du sagst, wie bitte? Ist Gott nicht ein gnädiger Gott? Doch, doch, doch. Aber schau dein Leben mal an. Wie bist du zum Glauben gekommen? Durch Schwierigkeiten, Eheprobleme, Arbeitsprobleme, finanzielle Probleme. Welche Probleme auch immer, verstehst du? Wir haben Probleme gehabt und wir kamen durch Leid, durch Übel, durch das Böse, was wir erlebt haben, was wir nicht verkraftet haben. Wir haben nach Heil und Hilfe gesucht und wir kamen zum Heiland. Und Gott erzieht die Menschen. Apostelgeschichte 9, Vers 16, da ist der Paulus, eigentlich zum Ananias spricht der Herr hier. Und Ananias hat Angst, ich traue mir dem Burschen nicht und so weiter, mit dem Frieden traue ich nicht. Er ist vielleicht ein Spion von Jerusalem da zu uns geschickt worden, nach Damaskus. Und da lese ich Apostelgeschichte 9, Vers 16, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Ich will ihm zeigen. Weißt du, Gott zeigt durch Leiden, was noch alles kommt. Gott spricht zu uns durch Leiden, durch Schwierigkeiten, durch Pannen und Pleiten, durch Probleme, durch Pandemien. Gott zeigt uns, wie viel wir leiden müssen, was wir ausbaden müssen, was wir auslöffeln müssen. Und das ist nicht nur konsumieren und konsumieren. In Hebräer Kapitel 12, Vers 6, da wird auch gesagt, auch gilt für uns Christen ganz besonders, dieser Hebräerbrief ist an Gläubige geschrieben, an Judenchristen. Und dann heißt es hier, mein Sohn, wenn der Herr dich züchtigt, gilt es für die Schwestern auch, wenn der Herr dich züchtigt und so weiter, dich straft, dich erzieht, dir auf die Finger klopft und so weiter, sei nicht entrüstet, sondern nimm das an, denn er behandelt dich in Liebe und er ist ein Pädagoge durch und durch. Gott ist der beste Pädagoge. Durch Züchtigung erzieht er uns. Gott ist der Erzieher. Hab keine Angst, keine Probleme für dein Leben. Und da heißt es weiter, wenn ein Vater seinen Sohn oder auch seine Tochter aufnimmt und er liebt sie und so weiter, er erzieht sie. Der Herr erzieht sie mit Strenge. Mein Kind, mein Kind. Ja, mein Kind erzieht es aus Liebe. Eigentlich, einem Vater ist es schrecklich zu strafen. Verstehst du, ein Kind zu strafen, der liebt ja sein Kind. Ich werde von meinem Vater nie vergessen, wenn ich mal was ausgefressen habe, und ich habe öfters was ausgefressen, und ich weiß das noch heute, wir haben Krieg geführt, mit Kartoffeln hin und her geworfen nach der Kartoffelernte, und ich habe die Fensterscheibe ausgeschlagen. Meine Kartoffel ist in die Scheibe geflogen, und die Scheibe war putsch. Und was ist passiert? Glas war bei uns teuer. Nachher später musste man mit Pappedeckel das Fenster zumachen. Ja, das war furchtbar. Wir waren nicht reich. Aber dann kommt mein Vater nach Hause. Wer hat das gemacht? Und meine Mutter sagt, Johannes hat das gemacht, verstehst du? Und ja, dann muss ich mit meinem Vater in ein Zimmer reingehen. Und der hat seinen Gürtel rausgezogen. Und wir haben Streicheleinheiten bekommen. Und dann saß mein Vater, hat die Tür zugeschlossen, saß mein Vater und sagt, weißt du, Johannes, mir hat es so weh getan, dich zu strafen. Am liebsten würde ich dich nicht strafen. Aber das hat mir so geschmerzt. Aber ich muss es tun. Ich muss es tun. Und hast du mich noch lieb? Und das wartet und sitzt so lange, bis er sagt, ja, Papa, ich habe dich lieb, für die Hiebe, die ich bekommen habe. Und so ist auch Gott. Gott straft uns nicht umsonst. Er zeigt uns Liebe. Deshalb, wie ein Vater seinen Sohn aufnimmt und erzieht, so ist auch Gott. Er ist ein Pädagoge. Und alles, was wir haben, das sind Zulassungen Gottes, sind Gottes Lösungen. Gott erzieht es. Und später habe ich gewusst, sowas macht man nicht nochmals, verstehst du? Dass man Kartoffelschlacht macht. Am Haus, wo Glasfenster sind. Auch der Corona-Virus hier, dass die ganze Welt verrückt spielt und alle Regierungen durchdrehen fast. Und das Volk verknechten und versklaven und einsperren und was auch immer ist. Ja, das ist nicht umsonst, das ist nicht durch Zufall, das ist ein Plan Gottes. Gottes Absichten geschehen hier in aller Liebe. Wer ohne Gott lebt, wird das alles nicht verstehen, wird auch nicht erklären können und hat keine Einsicht. Der fing an zu fluchen. Wie konnte dieser gnädige, barmherzige Gott all das zulassen? Ja, wo waren die Leute jetzt, die vorher nach Gott gefragt haben? Und jetzt vielleicht fragen manche Leute, wo ist Gott gewesen damals, als das passierte? Die Strafe, wir Leute bekommen das, was wir verdient haben. Das ist nicht irgendwie die Verschwörungstheoretiker, die irgendetwas da erklären. Ich erkläre das einfach. Gott erzieht uns. Gott zeigt uns, du, der Mensch ist nicht allmächtig. Tschernobyl, Gorbatschow, du bist nicht allmächtig. Ihr Kommunisten, ihr seid nicht allmächtig. Gott lässt Dinge zu, wo der Mensch ja seine Hörner sich abstößt. Und der Mensch kommt von seinem hohen Ross runter. Gott verändert den Menschen. Wir hätten kein Glasnost und kein Perestroika gehabt in der Sowjetunion, wenn das Tschernobyl nicht passiert worden wäre. Wenn die Regierung nicht plötzlich, ja, verwirrt gewesen wäre, wir konnten das nicht im Griff kommen. Und das war auch ein Unglück. Verstehst du? Tschernobyl war ein Unglück. Und das, was vielleicht jetzt passiert ist, ist auch vielleicht ein Unglück. Und in meiner Bibel heißt es, gibt es in einer Stadt etwas, was der Herr nicht wüsste? Ein Unglück und so weiter? Gott weiß alles. Und Gott hat diese Unglücke zugelassen. Der hat es nicht verhindert. In aller Liebe. Der Mensch versteht die Gedanken Gottes nicht. Oft fragen wir uns, warum muss ich hier so viel Leid haben? Ich persönlich, du persönlich auf deine Situation. Ja, so viel Elend. Warum muss ich in diesen Schmelzofen nochmals geschmolzen werden, bis das reine Gold aus meinem Leben rauskommt, ohne Schlacke. Durch die ganzen Pandemien und Krisen und so weiter, da wo wir uns im Tal der Todesschatten befinden, wir sollen nur eines lernen, Gott ist treu. Gott steht immer zu uns, wir kommen immer edler raus, perfekter, vollkommener raus, als wir reingegangen sind. Wir verändern uns, auch wir Christen. Ach, in der Zeit der Pandemie, ihr habt so viel gelernt. Ich weiß nicht, ob es dir geht. Ihr habt gelernt, stur zu sein. Ihr habt gelernt, meine Sache weiterzumachen. Ihr habt gelernt, stille zu sein. Ihr habt gelernt, ja, auf den Herrn zu warten. Und ich werde nur das tun, was ich von innen her von Gott als grünes Licht bekomme. Nicht mehr und nicht weniger. Jemand rief mich, glaube ich, gestern an. Wann machst du die Gemeinde auf? Ich habe gesagt, das weiß ich gar nicht. Das liegt in Gottes Hand, wann ich die Gemeinde aufmache. Bis jetzt predige ich und bin guter Laune. und bin fröhlich meine Straße weiter, ja. Ich arbeite, weißt, Gott muss uns versetzen, Gott muss uns befördern, Gott muss uns den Auftrag zeigen, jetzt ist die Stunde, jetzt soll es das und das machen. Ich werde nichts übereilen, seid getrost. Ohne den Problem wissen wir oft gar nicht, was wir aushalten können, wie stark wir sind, wie belastbar wir sind. Wenn wir diese Probleme nicht haben, Leute, dann weiß ich gar nicht, wie stark bin ich, wie stark ist mein Immunsystem. In Krisen wird man getestet. Was das Material wert ist? Ist es Eisen? Ist es Holz? Ist es Stoppeln? Ist das nix? Ist es Dreck? Was? Wie sieht das Material aus? Da werden wir getestet. Sind wir nur Plastik? Oder was auch immer ist. Gott will unsere Beschaffenheit sehen. Und auch wir wollen auch Gottes Beschaffenheit sehen. Ich will sehen, kann Gott mich bewahren? Wird Gott mich bewahren? Wenn es kein Brot mehr gibt, wenn man nicht mehr kaufen und verkaufen kann, wenn du nicht mehr ohne Schutzmaske einkaufen gehen kannst, wird Gott dich versorgen? Wie wird er dich versorgen? Auf welche Art und Weise? Vielleicht so wie beim Elia, dass die Witwe dich versorgt. Der König fragte den Daniel, als er in der Löwengrube war, kommt morgens rein und er war sehr frustriert, dieser König. Und dann fragt der König Daniel, konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, konnte er dich in dieser Löwengrube vor diesen Biestern bewahren? Und Daniel sagt, hoch lebe der König. Und sagt, ja, der Herr war gut. Und ich habe heute Nacht sehr gut im Frieden geschlafen, hier unter den Biestern. Verstehst du? Gott konnte Gott dich vor den Löwen bewahren, Daniel? Solche Krisen und Stürme, solche Herausforderungen, solche Bedrängnisse festigen unseren Glauben. Da gehst du ganz anders durchs Leben, wenn du bei den Löwen gewesen bist, wenn du ja mit Löwen gekämpft hast und dergleichen und überlebt hast. Paulus erzählt, was er alles so erlebt hat. Lies mal 2. Korintherbrief. Ich habe Schiffbruch erlebt, und ich habe mit wilden Tieren gekämpft, ich war unter falschen Brüdern. Ach, was der alles erlebt hat. Also das möchte ich nicht erleben. Ich bete manchmal, lieber Gott, verschone mich von diesen vielen negativen Erlebnissen, aber das wird einem nicht erspart. Paulus sagte, ich trage die Malzeichen Jesu Christi. Ja, 3-mal Schiffbruch, 3-mal hat er das erlebt, 4-mal das. Solche Krisen festigen uns. Wir glauben an einen allmächtigen Gott, ohne zu wissen, was dieser allmächtige Gott ist. Verstehst du? Jehova, El Shaddai und was weiß ich, diese ganzen wunderbaren Namen für Gott, das ist alles Quatsch. Du musst in deinem Leben, in Praxis erfahren, was kann Gott überhaupt? Kann Gott mich bewahren? Konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich bewahren? Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen, Leute. Ob du ein Stückchen Brot nehmen kannst und dankst und es wird immer mehr und mehr und alle werden satt und es bleibt noch was übrig. Das wird sich zeigen. Wir glauben an einen mächtigen Gott. Wir sollen auch ihn testen. Der Gott, bringt er mich durch die Hölle? Bringt er mich durch diese Grausamkeit dieser Welt? Durch diese ganze Gefühlskälte? Bringt er mich da durch? Durch diese ganze Brutalität, bringt er mich durch? Kann er mich bewahren? Ja. Ohne der Praxis, den praktischen Erfahrungen mit Gott, ist alles nur Theorie. Und so viele Christen sind nur fromme religiöse Theoretiker, die glauben etwas, ja, die halten was für wahr, aber die wissen nicht, wie ist Gott wirklich? Kann er das? Ja, die sind nur buchstabengläubig, nur Papierreiter und Paragraphenreiter. Ja, ja. In der Bibel steht das und das. Mir hilft nichts, was in der Bibel drin steht. Ich muss es erleben, heute, jetzt und hier. Kann Gott mich versorgen? Kann er bei mir sein, ohne dass ich an Gott verzweifle? Ja, ihr Lieben, wo? Ohne vorher, ja, der Lieblosigkeit, der Ungerechtigkeit und so weiter, werden wir nie verstehen, wie ist Gott, dass er mich liebt, obwohl die ganze Welt mich hasst, mich verspottet, mich verhöhnt. Gott liebt mich. Ja, mir ist doch vollkommen egal, sind sie ungerecht, sind sie lieblos, lassen sie mich stehen, vergessen sie mich, Gott liebt mich. Und das will ich wissen, das will ich genau wissen, nicht nur schriftlich in der Bibel, sondern das will ich an meinem Leib spüren, an meiner Haut. Ja, solange du nicht weißt, ja, wie Gott ist, schau den Hiob an, die Verluste, wie hat er sie hingenommen? Oh, er war bereit für Gott durch dick und dünn zu gehen. Und er wusste, Gott ist treu, der wird mich nicht in den Stich lassen. Gott wird mich nicht in den Stich lassen. Und er hat es überlebt. Geschwister, wir werden wieder unseren Glauben festigen und testen. Und ich werde meinen Glauben noch testen. Glaub mir das. Ich werde stur sein. Ich werde ein Protestant sein. Und ich werde darauf ankommen lassen. Ist Gott Gott oder ist er kein Gott? Kann ich ihm vertrauen und kann ich ihm nicht vertrauen? Darf ich ihm vertrauen oder nicht? Und zwar, ich werde kein Extremfanatiker sein. Nein, da werde ich mich hüten. Gott hat mir den Kopf gegeben. Ich kann klug sein und ohne falsch. Kann ich den Feind austricksen? Kann ich den Teufel austricksen? Kann ich die Regierung austricksen? Ja, wir werden das lernen müssen noch. All diese Dinge austricksen. All die frommen religiösen Leute austricksen. Ich habe die DDR-Leute ausgetrickst. Ich war mit meinem Citroën damals in der DDR und ich wollte mal den Trabi ausprobieren. Wie fährt man sich mit dem Trabi? Also ich habe in meinem Leben noch nie einen Trabi gefahren und ich wollte mal Trabi fahren. Und ich war in Rostock damals und dann bin ich mit dem Trabi bis nach Erfurt gefahren. Verstehst du, diese holprige Straße damals, diese Autobahn und so weiter, wurde nicht kontrolliert, weil ich ja Trabi gefahren bin. Und dergleichen. Ich wollte mal ausprobieren. Und dann später ist irgendwie rausgekommen, dass ich mit dem Trabi unterwegs gewesen ist, dass mein Auto in der Scheune stand bei dem Bruder. Und dann kommt diese Stasi-Polizei und die wollen sehen, ob der Herr Matutis da ist. Ob der Herr Matutis da ist. Ja, die haben kontrolliert, die haben Wind bekommen und so weiter, dass ich da ein bisschen DDR spioniere und in der DDR einfach das Geschwister ermutige, predige und so weiter und mit meinem Trabi da vorgefahren bin in Rostock, nein, nicht in Rostock, in Erfurt. Jemand hat das verraten wahrscheinlich und so gemeldet, ob der Matutis noch da ist. Ja, und ich habe oft die Leute ausgetrickst. Ich habe gesagt, ich predige dort und dort und derweil war der woanders. In Rumänien hat Gott mich gelehrt, 1974, da predige ich in einer Gemeinde, wir sind 17 Stunden unterwegs gewesen, um in diese Gemeinde zu kommen. Und dann kommen wir rein und wir dürfen kein Zeugnis geben, kein Lied singen und wir haben Hilfsgüter für die Gemeinde, für die Geschwister, wir dürfen gar nichts machen. Und wir durften nur in der Kleiderkammer einfach nur zugucken durchs Glasfenster, was da im Gottesdienst passiert, wir durften gar nichts. Und dann habe ich gesagt, Kinder oder Geschwister, meine Gemeindejugend war dabei und habe gesagt, wir gehen in die Karpatenbären uns angucken. Wir gehen zu den Karpaten Zoo und so weiter, wir gucken die Dings an. Und dann habe ich erzählt und dann sprachen wir noch hin und her und dergleichen. Und dann sage ich, ja, aber ich habe noch eine andere Adresse, eine Gemeinde 15, 20 Kilometer weg. Ich werde vielleicht nach dem Besuch in diese Gemeinde gehen und dort vielleicht haben wir eine offene Gemeinde, dass wir dort was sagen dürfen. Und da waren Spitzel. Weißt du, der Teufel hat seine Spitzel überall. Und der Versuch, was rauszukriegen. Und so war es auch. Und die ganzen Spitzel von dieser Gemeinde, in der wir morgens waren, die ganzen Spitzel sind mit ihren Fahrrädern. Ich habe Auto gehabt, aber die haben ihre Fahrräder nur gehabt. Die ganzen Securitas-Leute. Und die sind dort rüber in die Gemeinde gefahren und gewartet, bis der Pastor Matutis kommt und dort predigt. Und der ist nicht angekommen. Während ich im Zoo bin, sagt der Heilige Geist, geh in der Gemeinde, wo du heute Morgen warst. Und dann komme ich rein, der gleiche Pastor, der mich in der Kammer geschickt hat, Kleiderkammer, der sagt, preis dem Herrn, die Luft ist sauber, komm, predige ganz schnell. Verstehst? Und dann habe ich eine Botschaft bringen dürfen, Gott hat mich mächtig gesegnet. Weißt du, wir müssen uns vom Geist uns leiten lassen. In der Krisenzeit, in der Endzeit, musst du dich vom Heiligen Geist leiten lassen, sonst wirst du von den Löwen gefressen. Und da hat Gott Zeichen gewirkt und der Herr war wirklich buchstäblich da. Und ich bete dann für die Kranken, die Leute kommen nach vorne und dann sagen, ja, aber unsere Angehörige sind gar nicht da, wir wussten gar nicht, dass du kommst und so weiter, könntest du für die beten, da habe ich so viele Waschlappen und was weiß ich, was ich alles gebetet habe, ein gesegnet, legt auf die Kranken und so weiter. Und dann kam ein Ältester der Gemeinde kam und sagte, Bruder Matutis, könntest du auch für einen Bruder beten, der gerne hier wäre und nicht hier sein kann. Der war im Gefängnis für seinen Glauben. Ja, und könnten wir für den Bruder beten? Und ich habe gesagt, wir beten für diesen Bruder. Leg die Hand auf dein Gebetsanliegen und sag, lieber Bruder, lieber Herr, segne den Bruder, der gerne hier wäre und nicht hier sein kann. Bring ihn wieder zurück, dass er wieder hier sein kann. Ich bin kaum zurück in Stuttgart. Kriege eine Postkarte, eine offene Postkarte. Da steht, der Bruder, der nicht hier sein konnte, ist wieder da. Und Gott war gegenwärtig, verstehst du? Gott hörte unser Gebet. Und die Gegenwart Gottes ist, was unser Leben verändert, das uns stark macht. So, wir leben in der Endzeit. Wir werden verschiedene Lektionen noch lernen müssen, harte Lektionen des Lebens. Gott verändert uns in aller Liebe. Ja, in Philipperbrief Kapitel 4, Vers 12 lese ich weiß, wie man erniedrigt wird. Paulus von seinem Leben, seiner Geschichte. Und ich weiß, wie man Überfluss hat und im Überfluss lebt. Ich weiß. Und überall in allen Dingen habe ich gelernt, obwohl ja ich oft hungrig war. Ich habe gelernt, hungrig zu sein. Und ich habe gelernt, sogar Überfluss zu haben und oder Not zu leiden auch. Ich kann alles, alles durch Jesus Christus. Ich kann. Und das ist, wie Gott einen Menschen verändert, dass wir alles können. Überfluss und Mangel haben und so weiter. Und wenn ich dann die verschiedenen Übersetzungen mir vergleiche, ich kann, ich vermag. Oder mir ist alles vertraut. Ich bin in allem eingeweiht. Ich verstehe es auf jedem Gebiet. Ich kenne mich aus. Und die Frage ist, kennst du dich aus, Hunger zu haben? Die meisten Leute wissen gar nicht, was Hunger ist. Weil sie alles in Hülle und Fülle gehabt haben. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Das ist, Geschwister, was wir brauchen. Darum predige ich. Lerne endlich doch mal, mit jeder Situation in deinem Leben fertig zu werden. Kritisiere nicht, murr nicht so viel und knurr nicht so viel, was auch immer ist. Ich verstehe mich drauf ein, sagt Paulus, in Ärmlichkeit ebenso wie im Überfluss zu leben. Lerne beides, auf beiden Ebenen. Und wir müssen lernen, Geschwister, die richtigen Gedanken unserem Leben zuzulassen. Mit Gott kann ich über die Mauer springen. Der Herr ist stark genug. Wir müssen nicht jeden Gedanken zulassen, der in unserem Kopf kommt. Wir müssen diese Gedanken sortieren und fragen, Herr, was ist dein Wille? So wie damals dort in Sibiu, in dieser Stadt in Rumänien. Plötzlich kommt Zoo, obwohl wir mitten, wir haben unseren Eintritt bezahlt, wir waren noch keine halbe Stunde drin im Zoo, sagt der Heilige Geist, geh wieder zurück in der Gemeinde, wo du heute Morgen warst. Ja, und so ist Gott. Verstehst du, dass wir plötzlich unsere Pläne durcheinander wirbeln lassen, dass wir flexibel sind, und die meisten Christen sind heutzutage nicht mehr flexibel, da muss alles so wie auf Schienen, alles so, alles geordnet sein, alles so. Nein, Gott wird über den Chaos herrschen und Gott wird uns durch das Chaos hindurchbringen. Wir müssen ja einfach uns vor Gott führen lassen. Viel mehr hier. So, ja, wir sollen nach der Bibel, nach dem Maßstäben der Bibel lesen und nicht sofort gleich handeln und entscheiden, sondern fragen, Herr, was ist dein Wille? Was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Oder wir sollen gleich nicht gleich dem Teufel Raum geben, dass wenn wir verletzt sind, wenn wir beleidigt worden sind, wenn wir irgendwie schlecht behandelt worden sind. Viele Leute werden da bitter, traurig und böse. Bekehr dich mal. Und jetzt sag sie, weiß nicht alle negativen Gedanken zurück. Ja, das ist vom Teufel. Negativ denken ist vom Teufel. Nein, Gott hat auch den Teufel geschaffen. Der Teufel ist ein Diener Gottes. Du kannst denken von mir, was du willst. Er ist ein Diener Gottes. Er darf nur das machen, was Gott erlaubt. Er macht nur Dienst nach Vorschrift. Das ist der Teufel. Dienst nach Vorschrift. Und das macht er exakt. So, weise nicht alle negativen Gedanken gleich zurück und lass dich nicht gleich den Frieden nehmen oder die Freude rauben. Wende dich an Gott und bete. Vater, ich brauche Kraft in dieser Situation. Ich nehme im Glauben jetzt deine Gnade an, damit ich den, der mich verletzt hat, der mich ein Bein gelegt hat, der mich reingezogen hat in etwas hinein, ich lege das in deine Hände, ich befehle dir und ich bete für die Person, segne diese Person. Da muss nicht hingehen und gleich durchschütteln und was weiß ich was für wunderbare, wundersame Dinge machen. Und Herr, und hilf mir, dass ich die Sache loslassen kann. Und hilf mir. Diese Punkte beachte. Je mehr wir unseren Verstand gemäß der Bibel erneuern, umso mehr passt sich unsere Denkweise ja den biblischen göttlichen Wahrheiten an. Und Satan wird gestraft in seinen Lügen. Je mehr du das Wort Gottes konsumierst und Predigten wie diese hörst und so weiter, je mehr hast du Macht und Autorität, diese Lügen abzuweisen. Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Einfach, du musst mal auch ungläubig werden. Nicht nur immer gläubig, ja, ich glaube. Auch mal, ich glaube nicht alles. Prüfe alles und das Gute behalte, steht in der Bibel. Und Gott will, dass du ein gottgefälliges Leben lebst und fröhlich bist. Wie verändert Gott die Menschen? Ja, indem du mehr und mehr Jesus ähnlicher wirst. Jesus ähnlicher werden. Wie verändert Gott uns? Ja, indem wir täglich erneuert werden. Jeden Tag. Ich muss mich jeden Tag aufraffen. Ich muss jeden Tag Buße tun. Ich muss mich jeden Tag bekehren. Eigentlich jeden Tag taufen lassen. Ich muss jeden Tag, was weiß ich, ich muss jeden Tag von vorne anfangen in meinem Glauben. Ich bin nicht fertig. Ich muss jeden Tag neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Jeden Tag. So, durch diese innige Gemeinschaft und Beziehung zum Herrn, durch das Gebetsleben, durch den Wandel im Geist und das Hören auf dem Geist Gottes, da wird man reif und da wird man stabil. Leonardo da Vinci hat einmal gesagt, so wie Eisen außer Gebrauch verrostet und so wie stillstehendes Wasser verdickt oder die Kälte oder verdirbt oder durch die Kälte erfriert, wenn das Wasser steht, fließendes Wasser friert nicht zu. Das hat er festgestellt, dieser weise Mann und so weiter. Und so ist auch für uns, sagt er dann, durch die Übung des Geistes, wir bleiben immer aktiv, solange wir immer wieder nachdenken, immer wieder mit Gott Beziehung nehmen. Ein Pflug, was pflügt, was ackert, was arbeitet, das glänzt wie Silber. Wer rastet, der rostet. Und deshalb ist es so wichtig. Viele fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Sie sind anfangs Feuer und Flamme. Ja, Herr, Halleluja! Und dann werden sie lau und träge und dann fallen sie ab. Paulus schreibt an die Galater, Kapitel 5, sind die Kelten gewesen. Galater 5, Vers 16. Lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr in allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen, allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Lasst euer Leben vom Geist erfüllt sein. Kinder Gottes gehen durch eine harte Schule, machen alles Mögliche durch, müssen durchmachen, da wird ihnen nichts erspart. Sie durchleben die Härten des Lebens. Wie verändert Gott die Menschen, ist mein Thema. Jede Generation erlebt den Tod Gottes, die Ferne Gottes, die Abwesenheit Gottes. Jede Generation muss für sich das erleben. Wo ist Gott? Wo ist Gott? Ja, wo war Gott, als Jesus gekreuzigt wurde? Wo war Gott, als Auschwitz geschah? Wo war Gott? Tausende, 6 Millionen mindestens, haben sie gefragt, wo ist Gott? Und irgendwie haben sie gefragt. Und diesmal muss ich diese Generation fragen, bei dieser Pandemie, wo ist Gott? Wo ist Gott? Und warum hat er es zugelassen? Aber weiß Gott, hat einen Plan und Absicht. Gott hat Auschwitz zugelassen. Ohne Auschwitz gibt es heute keinen Staat Israel. Nur nebenbei, kein Staat Israel. Nach Corona wird es eine andere Welt geben, eine ganz neue Weltordnung. Da wird das alles nichts mehr da sein, wird alles vergessen sein. Gott lässt es zu, damit es Veränderungen gibt. Nach jedem Krieg sind die Grenzen ganz anders gezogen worden. Nach jedem Krieg. So, Gott lässt diese Dinge zu, damit was Neues passiert. Judas musste Jesus verraten, sonst hätten wir bis heute noch keine Erlösung. Keine Erlösung. Jemand musste die Drecksarbeit machen. Ja, Judas musste Jesus verraten. Ärgernisse müssen kommen. Gott greift nicht ein. Er lässt nur zu. Gott hätte verhindern können. Und Jesus sagt zum Judas, Judas, wie bist du zu mir gekommen? Ich bin doch dein Freund. Er gibt ihm sogar einen Kuss. Gott lässt es zu. Das ganze Gesundheitssystem heutzutage der Welt, Gott lässt es zu, dass es offenbar wird, dass es krank vorn und hinten. Nicht genug Masken, nicht genug Beatmungsgeräte, nicht genug Krankenbetten, die haben gar nichts. Das ganze Gesundheitssystem ist bankrott. Wo sind da eure Heiler? Wo sind eure Ärzte? Wo sind eure Mediziner? Die haben kein Medikament. Die hätten schon längst was haben können, wenn sie wollten. Aber die haben alle geschlafen und gepennt. Der Mensch hat kein Heilmittel. Rund um den Globus leiden die Menschen. Jede Nation, jede soziale Schicht. Menschen leiden körperlich, seelisch, geistig. Ja. Und der eine verliert sein Kind. Der andere ist todkrank. Ein weiterer verliert seine Arbeit oder seine Geschäftsstelle. Das Leid trifft jeden Menschen. Wo ist Gott? Gott verändert die Menschen. Dass wir nach Gott schreien. Dass wir auf die Knie gehen. Gott, wo bist du? Das ganze menschliche System ist krank. Es gibt keine Heilung. Und keine Heilung ist weit und breit in sich. Glaub doch nicht den ganzen Ärzten und Medizinern. Ja, wir entwickeln ein Medikament. Und wenn dieses Medikament entwickelt ist, dann ist die Krankheit schon wieder weitergegangen, ist noch schlauer geworden. Das Leid auf dieser Welt, ja, ist nicht wegzudenken. Und ich vertröste niemand auf das Jahr 2021. Ich warne, es wird noch schlimmer kommen. Das dicke Ende kommt noch, hat Gott mir dieser Tage gesagt. Ich war schon erschüttert. Das dicke Ende kommt. Der ganze Sündenfall kommt zur vollen Ausreifung. Niemand wird es verhindern können. In 1. Moses gehört in der Bibel und die Offenbarung gehört in der Bibel. Und alles ist dazwischen nur. Oh, weißt du, wir werden erst Offenbarung nicht verstehen, wenn wir 1. Moses nicht verstehen. Den Sündenfall. Warum das alles passiert ist. Das ganze Weltsystem ist defekt. Die Ursache, ja, ist der Fall des Menschen, dass der Mensch Gott abgelehnt hat. Gott will den Menschen heilen, er will ihm helfen, er will ihn wiederherstellen. Er sandte Jesus, und wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Jesus hat das Böse überwunden. Er hat den Impfstoff entwickelt. Halleluja. Mir ist gestern das Bild so groß geworden. Dieses Serum, verstehst du, für die ganze Pandemie. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, gegen die ganze Seuche, der wird heil zu derselbigen Stunde. Lass dich von Jesus impfen mit diesem Jesus-Serum. Von einem Lebewesen wird das Serum genommen als Impfstoff. Bei Pocken war es von der Euter der Kuh. Und jetzt, wir haben das Serum von Jesus, der sein Leben dahin gegeben hat. Und Jesus, ja, er gibt uns Kraft, stärkt unser Immunsystem. Ja, Jesus will dich immunisieren, will dich abhärten, will dich abstumpfen. Da sagt, mir macht es nicht aus. Ich vertraue meinem Gott, ich lebe mit meinem Heiland, mit und ohne dem und jenem. Ja, er macht mich fähig, wie der Apostel Paulus gesagt hat. Weißt du, er macht mich fähig, als Schaf unter die Wölfe zu leben, unter diesen Löwen, Biester und so weiter, als Schaf. Ja, unter den Teufeln, Dämonen und diesen ganzen Bösewichte. Gott macht es möglich, dass ich dort lebe und ich bin Salz und Licht in dieser Welt. Das ist es. Die sind alle geblendet von der Herrlichkeit Gottes, die in mir ist. Ich bin, ja, in den ganzen Sagen und Legenden, Märchen und so weiter, da liegt so viel Wahrheit drin. Ich bin wie der Siegfried in dieser Sage. Ja, Siegfried, unverletzlich. Warum? Weil das Blut des Drachen hat mich überströmt. Nicht nur das Blut Jesu Christi, sondern das Blut des Drachen. Jesus hat den Drachen überwunden, den Starken überwunden. Und ich darf jetzt eins, und bitte jetzt hör mir gut zu, ich darf nur eines nicht, egal wer es ist, meine Blöße verraten. Da hinten ist ein Blatt gewesen, dass meine Schulter haftete und so weiter. Und an dieser Schulterstelle bin ich verletzlich. Du solltest deine Blöße niemand preisgeben. Nicht einmal deinem Mann, deiner Frau. Ja, was der Siegfried gemacht hat. Ja, bitte verrate mich. Wo bist du verletzlich? Was ist dein Wunderpunkt? Ja, gib niemand deine Blöße zu. Oder wie der Simson, dieser Herkules. Der hat so eine gewaltige Kraft gehabt. Und dieser Simson, ja, er verspielte seine Kraft, indem der Lila verraten hat, wo seine Kraft liegt. Seine Kraft lag in der Haarlocke. Verrate nicht, wo deine Kraft liegt, was das Geheimnis deiner Kraft ist und wo du verletzlich bist. Behalte deine verwundbare Stelle allein für dich und den lieben Gott. Denn gibt niemand was an. Sei kein Angeber. So viele Christen sind Angeber. Die gehen in den Krieg und Siegfried war unverletzt da. Und die Geschichten erzählt das, eine Legende und so weiter. Und der Feind versucht, deine Schwachstelle herauszukriegen. Sei vorsichtig. Halte dich nicht bei deinen Schwachstellen auf und glorifiziere nicht deine Schwachstelle. Lenk den Feind von deinen Schwachstellen ab. Sag, ich bin stark im Namen des Herrn. Obwohl du genau weißt, auf meinem Schulterblatt, da ist eine verwundbare Stelle. Preise die Siege Jesu. Das ist, was ich dir sagen möchte. Pol dich um. Gib dich nicht mit deinen Zweifeln ab. Deinen Seelenstriptis. Ach, das und das und das. Weißt du, der Teufel möchte herausfinden, wo ist deine Schwachstelle? Gott verändert die Menschen. Rede nicht mit dem Seelsorger, dem Psychiater auf deiner Facebook-Seite oder wo auch immer, weiß der Kuckuck. Verstehst? Deine Schwachstellen, leg sie nicht bloß. Erzählt von der Liebe Gottes, von der Macht des Herrn, von der Stärke Gottes. Leb ein Leben des Glaubens. Ja, das reicht schon. Freu dich einfach, dass du Jesus kennst, dass du mit Jesus gehst. Ja, und dass der dich lieb hat und dass du ein Freund von Jesus bist. Mehr brauchst du nicht erzählen. Ich bin mit Jesus befreundet. Im Leben des Zachäus, wir haben einen anderen, wo der Herr jemand veränderte. Im Leben des Zachäus gab es große Veränderungen. Der Zachäus wollte unbedingt Jesus sehen. Und dann hört in Jericho, kommt er da durch und er sitzt dann auf einem Baum und er will Jesus sehen und plötzlich bleibt Jesus vor ihm stehen und sagt, Zachäus, komm runter. Und Jesus kehrt in sein Haus ein und der Herr Jesus sitzt nur so und plötzlich,
Und ich sage, das ist, was unser Leben verändert. Plötzlich sagt der Zachäus, und oft, wenn ich schon jemanden betrogen habe, und wenn ich das und das angestellt habe, und ich mache es wieder gut, ach Herr, alles bringe ich in Ordnung. Jesus hat kein Wort ihm gesagt. Mach das und mach das. Und Geschwister, es ist so wichtig, Jesus muss uns nichts sagen. Wir müssen von uns selbst draufkommen, was gehört sich bei Jesus und was gehört sich bei Jesus nicht. Und plötzlich sagt Jesus, Herr, ich bringe alles in Ordnung. Und dann sagt Jesus, in diesem Haus ist Heil widerfahren, preis Gott. Ja. Und was ich hier sagen will, ganz klar, lass den Herrn, den Heiligen Geist, seine Gegenwart in deinem Leben wirken. Wenn der Herr in deinem Leben ist, gegenwärtig ist, wirst du von selber alles tun. Wirst von selbst draufkommen. Wird der Herr dich von selbst hinführen, was los ist und was du machen und nicht machen sollst. Nicht Jesus verändert den Zachäus, sondern Zachäus verändert sich, weil Jesus da ist. Weil Jesus da ist. Er verändert sich, verteilt sein Vermögen. Ich kann mir vorstellen, seine Frau, Mann, von was werden wir noch leben? Ist vollkommen egal. Auch Saulus, wie Gott ihn verändert hat. Ja, hat Gott diesen Knilch da verändert? Er ist ihm persönlich begegnet. Zuerst denkt er, er eifert für Gott, er lebt für Gott, er betet zum Herrn. Er betet, ja, nicht nur dreimal am Tag, vielleicht 10-mal am Tag und leiert seine Gebete runter. Aber das ist alles für die Katz. Die ganzen religiösen Gebete ohne Geist sind für die Katz. Die leiert runter. Bis Jesus ihm persönlich begegnet auf der Straße von Damaskus und er auf dem Boden liegt. Und man weiß nicht mehr genau, ist er blind, ist er vom Licht geblendet worden oder hat die Stimme da was gesprochen, keiner weiß genau. Auf jeden Fall, er selbst weiß, ja, dass Gott ihm begegnet ist. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und dann kommt er runter von diesem Pharisäertrip, von diesem religiösen Trip, von dem Judaismus, kommt runter, schmeißt alles hin, ich achte alles für Kot. Das ist milde ausgedrückt. Martin Luther hat noch ganz anders gesagt. Ja, verstehst du? Ich achte für Kot, wirft alles über den Haufen. Er verändert sein Leben. Er wird zuerst mal blind. Für 3 Tage sitzt er da in seinem Hotelzimmer und er betet. Der Heilige Geist sagt, siehe, er betet. Was hat er vorher gemacht? Gepennt. Ja. Runtergeleiert, Leierkasten runtergeleiert, verschissen 18er Gebet oder was auch immer. Siehe, er betet. Ananias, hab keine Angst. Menschen, die beten, die beißen nicht. Er betet. Gott hat Vorarbeit geleistet, Gott hat zugelassen, dass das und das passiert. Gott arbeitet an uns. Er verändert uns. Er kommt selbst in unser Leben. Er kreuzt unsere Straße und plötzlich bist du machtlos, hilflos. Er stellt uns sich in den Weg. Wenn wir anfangen zu beten, oh Gott, ich möchte dich kennenlernen. Und Gott, wenn es dich gibt, und was weiß ich, was du alle sagst, ja, dann offenbart er sich dir. Wenn wir im und aus dem Geist leben, wir werden ja die Lüste des Fleisches nicht mehr vollbringen und erfüllen und so weiter. Wir führen ein Leben anderer Art. Wir haben dann keine Lust für dies und jenes. Wenn Jesus in unserem Leben ist, habe ich keinen Appetit. Das schmeckt mir nicht, verstehst du, die Sünde oder die Frucht der Sünde. Und wir werden auch gar kein Verlangen dazu haben. In der Bibel heißt es, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in der ganze Wahrheit führen. Du bist so erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Oh Gott, es ist wirklich wunderbar, mit dir zu gehen. Im Geist wandeln heißt es, sich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Du bist mitten im Zoo, verstehst du? Das ist fleischlich. Ich bin im Zoo gegangen, habe Wappenbeere anzugucken. Und plötzlich spricht der Heilige Geist, geh in der Gemeinde, wo du heute Morgen warst. Und da ist frische Luft. Gott weiß, wie er uns führen muss, wie er deine Feinde, deine Widersacher, deine Gegner blenden kann, wie er in falsche Richtung lenken kann, verstehst du? Ja, Gott blendet deine Widersacher. Und du sollst nicht nach deinen Gefühlen gehen, sondern von dem, was der Heilige Geist sagt. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen und Ohren für die göttlichen Realitäten. Er erschließt uns die Geheimnisse Gottes, plötzlich hast du ein Rema-Wort, plötzlich, ja, das dicke Ende kommt. Oder geh dort und dort in die Gemeinde wieder, wo du herkommst oder wo du hergekommen bist. Da bekommst du das richtige Wort, da bekommst du auch die richtigen Möglichkeiten, was du tun sollst, die richtige Situation, kommst mit den richtigen Menschen zusammen. Die meisten Leute haben nur Probleme, weil sie mit den falschen Leuten zusammenkommen. Weil sie denken, das ist ein sympathischer Mensch und die ist ein sympathischer und er ist sympathisch. Nein, du sollst nicht nach Sympathien gehen, sondern nach der Leitung des Heiligen Geistes. Der Teufel ist sehr sympathisch. Ach, der sagt, ja, ich will dich ja beraten, ich will ja dir helfen, ich bin dein Freund und Helfer. Das ist der Teufel. Der ist sehr sympathisch. Ich werde den Teufel nie mit Hörner und irgendeinen Schwanz sehen. So ist der Teufel nicht. Das ist mir noch nie begegnet. Er steht als Engel des Lichts, ganz stramm. Ich muss die Geister lernen zu unterscheiden. Es ist so wichtig, dass wir die Geister unterscheiden. So, lerne dich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Der Heilige Geist fädelt eine Sache ein und es begab sich. Also für mich persönlich ist etwas ganz Schönes, Wunderbares zu sehen. Es begab sich. So beim Heiland heißt es begab sich. Überall, immer wieder. Die haben schon morgens geplant, die haben besprochen, wo wir sie heute durchgehen, welche Gebiete sie machen oder in welchem Gebiet sie arbeiten werden. Und dann heißt es, und es begab sich. Plötzlich ist die Straße gesperrt, plötzlich darfst du dort nicht hin, plötzlich machen die, haben die nichts, bieten sie nichts an. Das heißt, es begab sich. Achte viel mehr auf die Dinge, die sich begeben in deinem persönlichen Leben. Sonst hast du so viel Leerlauf. So viel unnötiges Zeug. Wenn wir im Geist wandeln, dann haben wir weniger Leerlauf, weniger Probleme. Ja, finde den passenden Schlüssel und der Heilige Geist gibt uns den passenden Schlüssel dazu, so dass wir die Tür öffnen können. Es gibt so Dietrich, so Generalschlüssel. Und mit diesem Generalschlüssel kommst du überall rein. Und wenn du den Heiligen Geist hast, ich kann schwören, du hast einen Generalschlüssel zu vielen Dingen in deinem Leben. Plötzlich, der passt. Was es auch immer ist. Und wenn der Schlüssel passt, dann kommst du auch durch. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Johannes 14, Vers 6. Es ist der Heilige Geist, der dir die Augen öffnet. Er ist der dir den Vater zeigt. Er ist der dir Jesus zeigt. Er ist derjenige, der dir Sündenvergebung zeigt. Plötzlich weißt du, mir sind meine Sünden vergeben. Nicht, weil der Pastor mir gesagt hat, sondern ich weiß, der Himmel hat es mir gesagt. Der Himmel. Und Jesus sagt, wenn aber der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, der von meinem Vater ausgeht, der wird Zeugnis für mich ablegen. Weißt du, wir wollen gerne wissen, wer ist Jesus, wie ist Jesus und, du wirst Jesus erst richtig entdecken, wenn du das Zeugnis des Heiligen Geistes über Jesus in deinem Leben hast. Und er wird euch in die ganze Wahrheit hineinführen. Halleluja. Jesus, du willst uns verändern. Du willst, ja, unser Inneres und Äußeres verändern. Du willst den Heiligen Geist uns geben und dieser Geist soll uns in alle Wahrheit führen. Liebe Heiligen, und solange die Kerze hier brennt, ich verbinde mich mit allen Geschwistern, die jetzt die Predigt hören und so weiter, sich öffnen. Heiliger Geist, öffne das Verständnis der Menschen, dass sie dich begreifen. Du bist anders. Du bist anders, als die Menschen sich dir vorstellen, wie du seist. Herr, begegne diesen Menschen, damit sie Kinder Gottes werden, Kinder des Allerhöchsten werden und wandeln im Geist und im Glauben. Herr, und verschone die Gläubigen, insbesondere verschone die Gläubigen vor der ganzen Massenhysterie, von der ganzen Pandemie. Mach sie so persönlich und zu Licht und Salz in dieser Welt und dass sie beispielhaft leben und entschieden dir nachfolgen. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. So hat dieser Dichter da gesagt. Und das Kreuz ist vor mir, die Welt ist hinter mir. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Jesus, du bist uns voraus. Ausgegangen und wir wollen dir folgen. Segne alle, die heute dein Wort hören. Danke, Herr Jesus. Amen.